eine Zeit lang studiert, das war vor fast 20 Jahren, da seht ihr, wie betagt ich schon bin. Und ich freue mich sehr, auch einige bekannte Gesichter zu sehen, das ist wirklich eine Freude. Markus Staub, er war vor ein paar Wochen bei uns in Langnau und hat mit uns einen Seelsorge-Schulungstag gemacht bei einer internen Leiterausbildung und das war für uns ein großer Segen. Und ich habe so Freude, dass ihr am Johannesevangelium dran seid, auch mit diesem Halbjahresthema Jesus als Friedefürst. Und wir tauchen also zusammen ein in diese Geschichte, Johannes Kapitel 8, Jesus und die Ehebrecherin. Ich weiß nicht, ob ihr eure Bibeln dabei habt oder iPhones oder was auch immer, ihr dürft diese gerne aufmachen. Wir tauchen da in den Text ein. Ich werde die ersten 11 Verse lesen. Jetzt, vielleicht hat es in euren Bibeln auch so eine kleine Bemerkung. Bei mir steht dort bei Kapitel 7, Vers 53, die wichtigsten Handschriften enthalten Johannes 7, 53 bis 8, 11 nicht. Die entsprechenden Verse gehören nicht zum ursprünglichen Text des Evangeliums nach Johannes. Ich weiß nicht, ob ihr das auch findet in euren Bibeln. Ja, das ist einer der ganz wenigen Texte, die nicht im ursprünglichen Text vorhanden sind. Aber, ich habe da Zitate von Bibelwissenschaftlern, es besteht kein Grund, nicht anzunehmen, dass diese Begebenheit tatsächlich passiert ist. Denn es passt bestens zu Jesus, es passt bestens zu dem, was er auch sonst gemacht, gesagt und getan hat. Ja, also können wir uns voll auf diesen Text einlassen. Ich lese ab Vers 1, Johannes 8. Jesus aber ging auf den Ölberg und am frühen Morgen war er wieder im Tempel. Und das ganze Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da bringen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Meister, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Du nun, was sagst du dazu? Die sagten sie, um ihn auf die Probe zu stellen, damit sie einen Grund hätten, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Sie aber hörten es und entfernten sich einer nach dem anderen, die Ältesten voran, und er blieb allein zurück mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Bei diesem Text, bei dieser Geschichte poppen einige Themen auf. Ehebruch, Umgang mit Sünde, Haltung gegenüber anderen, Jesus natürlich, Gesetz und Gnade. Dann auch die Frage, wie geht Jesus mit mir um, wie mit anderen, wie mit Anklage. Da kommt ganz vieles auf einmal. Und wenn wir das Setting anschauen, stellt euch das mal vor. Pharisäer und Schriftgelehrte, theologische und auch politische Elite der Juden in Jerusalem damals schleppen eine Frau, eine Ehebrecherin zu Jesus, auf frischer Tat ertappt. Das ist ein Fakt, es ist eine Ehebrecherin. Jesus stellt das nicht einmal in Abrede. Es lohnt sich vielleicht nicht zu sehr daran rumzustudieren, wie sie das gemacht haben, auf frischer Tat ertappt, ob da ein Detektiv angestellt wurde oder was auch immer. Aber es ist ein Fakt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, hey, Moses hat gesagt, diese Frau muss gesteinigt werden. Und das stimmt. Das steht geschrieben, 3. Mose Kapitel 20, 5. Mose 22, das kann man lesen, das ist so. Aber irgendwie ist die Geschichte verdächtig. Eigentlich braucht es zwei Menschen für einen Ehebruch. Und hier wird nur die Frau angeschleppt. Irgendwie stinkt das. Da stimmt etwas nicht. Und tatsächlich, in Vers 6 lesen wir dann, um was es den Anklägern wirklich geht. Es geht ihnen nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht ihnen darum, Jesus fertig zu machen. Einen Grund zu finden, ihn anzuklagen. Und dazu benutzen sie diese arme Frau und das Gesetz. Und Jesus, der durchschaut sie, er kennt ihr Spiel und ignoriert sie vorerst. Er bückt sich und zeichnet irgendwas in den Sand. Da könnte man jetzt auch spekulieren, was er gezeichnet hat. Aber man weiß es einfach nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Und diese Pharisäer versuchen, Jesus in ein Dilemma reinzutreiben. Weil, wenn er sich gegen das Gesetz des Mose wendet und sagt, ja, diese Frau soll sofort freigelassen werden, einfach so, dann gibt er den Pharisäern Grund, ihn anzuklagen als falscher Lehrer, der sich gegen die Heilige Schrift, gegen Moses erhebt. Lässt er aber ihre Forderungen zu, sagt, jawohl, steinigt sie, dann durchstreicht er eigentlich seine bisherige Lehre der Barmherzigkeit und der Gnade. Es geht also im Kern darum, wie geht Jesus mit dem Gesetz um? Oder noch vielmehr, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und die Pharisäer wollen ihn fertig machen. Wie geht Jesus mit Sünde, wie mit Sünden um? Und einfach by the way, auch wir als Gemeinden heute stehen oft auch so in diesem Kreuzfeuer. Zum Teil auch der Medien wird genau hingeschaut, wie handeln, wie agieren die Christen. Ja, jetzt als erstes schauen wir mal, wie Jesus mit den Anklägern umgeht. In Vers 7, als sie immer wieder fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Die Frage ist, ja, sagt Jesus, dass es kein Gesetz mehr geben sollte oder dass nur solche, die sündlos sind, als Richter fungieren dürfen? Nein, ein Volk braucht leider Gesetze und auch entsprechende Konsequenzen. Es ist so, wir leben in einer Welt, die nicht unbedingt so ist, wie sie sein sollte. Und auch Sündlosigkeit kann keine Bedingung sein, sonst gäbe es keine Richter und wir hätten hier Wilder Westen. Aber um was geht denn Jesus? Der Exeget und Pastor John Piper, den ich sehr schätze, der sagt, was Jesus nun tun wird, ist, dass er echte Gerechtigkeit herstellen wird. Er wird auf dem Fundament der Gnade das tun. Im Moment gibt es null Gnade, null Demut, null Mitgefühl und das heißt, es gibt null Einhaltung des Gesetzes, null Gesetzestreue. Wieso? Weil das ganze Gesetz auf etwas hinausläuft, das in Galater 5, 14 zusammengefasst wird. Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auf das hin zielt das ganze Gesetz. Jesus nennt das auch im Doppelgebot der Liebe, Gott zu lieben, von ganzem Herzen mit allem, was wir sind, und den Nächsten. Darum geht's. Im Gesetz und den Propheten. Nochmals John Piper. Es geht darum, dass Recht und Gerechtigkeit auf einem Geist der Gnade beruhen sollten. Und wenn das nicht der Fall ist, kommt es zu der Herzlosigkeit und Heuchelei des Pharisäertums. Darum geht es in den ganzen Evangelien, nicht nur hier. Das heißt, Jesus hält diesen Menschen, diesen Pharisäern, Schriftgelehrten, den Spiegel vor. Indem er ihnen sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, zeigt er ihnen, was eins in ihrem Herz vorgeht. Was tun sie da eigentlich? Mit welcher Motivation? Um was geht es eigentlich? Damit sie merken, sie gehen an der eigentlichen Absicht Gottes vorbei. Jesus sagt das früher in Matthäus 9, Vers 13 deutlich, zitiert aus dem Alten Testament, geht aber und lernt, dass es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und wir lesen, dass diese Männer ertappt sind. Sie fühlen sich ertappt. Einer nach dem anderen verlässt den Ort. Ist noch interessant, das heißt, die Ältesten zuerst. Man muss ihnen attestieren, dass ihr Gewissen irgendwie da funktioniert hat. Und Jesus öffnet auch diesen Männern den Raum der Gnade, indem er sie konfrontiert mit der Sündhaftigkeit und Verdrehtheit ihres eigenen Herzens. Schenkt er ihnen eine Möglichkeit, umzudenken, ja umzukehren. Zu merken, du, was tue ich da eigentlich? Ich, als Kind waren einmal die Großeltern bei uns eingeladen. Und irgendwie hatte ich was mit meinem Bruder. Auf alle Fälle, der ging aufs WC und ich schaute durchs Schlüsselloch hinein. Und dann schaue ich so rüber und ich sehe, wie meine Großmutter zu mir schaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das für ein Gefühl ist, wenn du merkst, jetzt bist du ertappt. Du merkst selber, du, was mache ich da eigentlich? Und das war die Chance für diese Männer. Die Frage an uns ist, wie gehen wir mit der Sünde anderer um und welche Haltung nehmen wir ein? Genau an der Haltung, wie ich in solchen Situationen mit anderen Menschen umgehe, erkenne ich mein eigenes Herz. Was habe ich für ein Herz? Jesus öffnet auch für die Menschen den Raum der Gnade. Wie geht er mit der Ehebrecherin um? Auch ihr öffnet er eine Tür, einen Raum der Gnade. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie sagte, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht, geh, sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus verurteilt die Frau nicht, aber er sagt ihr nicht einfach, es ist egal, geh einfach, es ist egal, was du machst, sondern nein, er sagt, geh, sündige nicht mehr. Du hast jetzt Gnade erlebt. Lass dein Leben von nun an von Gnade geprägt sein. Und wir merken etwas, Gnade wird dort erfahrbar, wo auch Sünde klar benannt wird oder klar erkannt wird. Weil weshalb bräuchte es denn sonst Gnade? Und Jesus konnte sie entlassen und ihr vergeben. Wieso eigentlich? Und in dieser ganzen Geschichte stellt sich die Frage, wer ist dieser Jesus, der hier so handeln kann, mit solcher Autorität? Das muss einer sein, der größer ist als Moses, der etwas tun wird, das höher ist, als das, was Mose getan hat. Und dieser Jesus, er wird der sein, der auch die Sünde dieser Frau einige Zeit später ans Kreuz trägt und dort auch für sie ausruft, es ist vollbracht. Und ganz am Anfang des Johannesevangeliums lesen wir, wie Johannes so erfüllt ist von der Herrlichkeit von Jesus, dieser Gott, der Mensch wird, dass er sagt, durch Mose ist das Gesetz gekommen, aber durch Jesus Christus die Gnade und Wahrheit. Und hier sehen wir diesen Friedefürsten in Aktion, wie er mit dieser Frau umgeht, weil er Sünden trägt, weil er eine Lösung bringt und Vergebung bereit hat für jeden Menschen. Und ist auch die Frage für uns, wie dealt Gott mit unseren Versagen, mit unseren Sünden? Wir können nur bestehen auf der Basis von Gnade. Nur, weil er gnädig ist, weil er sich unser annimmt und für uns das Gesetz erfüllt, durch seinen Tod am Kreuz. Und was auch so faszinierend ist, die Ankläger müssen gehen, die gehen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann muss Anklage und Verurteilung zum Schweigen kommen. Aber es bedingt das Zugeben, das Umkehren, das Zugeben von Schuld. Johannes Calvin, der große Theologe, der schreibt zu dieser Stelle, wenn wir dann hören, wie die Frau bei Christus bleibt, so können wir an ihr lernen. Es gibt für uns nichts Besseres, als vor seinem Richterstuhl als schuldig gestellt zu werden. Nur das eine darf nicht fehlen, was wir uns in Sanftmut und Gehorsam seinem Urteil unterwerfen. Dort erfahren wir Gnade. Hast du das erleben dürfen, auch in deinem Leben? Gnade. Gnade. Oder versteckst du Dinge vor Jesus? Gnade erlebt man dort, wo Sachen ans Licht kommen dürfen. Und diese Frau stand dann alleine vor Jesus. Und auch jedes von uns Wir stehen alleine vor Jesus. Und das ist auf eine Art krass, oder? Es macht fast ein bisschen Angst. Und auf der anderen Seite so gut, ich stehe vor dem einen, bei dem es drauf ankommt. Und das ist Jesus, der Friedefürst, der König aller Könige, der Herr, der Meister des Universums, der mit so viel Liebe uns begegnet, dass er sein Leben für uns gibt. Und ich weiß nicht, ob du Jesus schon persönlich kennst und ob du schon erleben durftest, dass er dein Versagen, deine Schuld auf sich genommen hat, dir abgenommen hat, oder besser gesagt, dass du ihm diese abgeben durftest, wo du erleben durftest, wow, dieser Gott, er will mich annehmen, er gibt mir das Angebot, zu ihm zu kommen, frei zu werden von Sünd, von Schuld, von Bindungen, von Lasten. Und nicht nur einfach frei zu werden, sogar ein Kind Gottes zu werden, das bietet Gott dir auch heute an, durch Jesus Christus. Es wäre mein Wunsch, dass niemand hier rausgeht, ohne zu wissen, dass er ein Kind Gottes ist. Und zu wissen, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Gnade erlebt. Ich habe Barmherzigkeit erfahren. Und es gibt keine Sünde, die zu groß oder zu schlimm wäre, dass nicht die Kraft von Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, das nicht reinigen könnte, dir vergeben könnte. Und dich hinstellen könnte, als hättest du nie gesündigt, als sein geliebtes Kind. Kraft von Jesus, Kraft der Gnade. Das ist mir auch wichtig zu sagen, das sagt man nicht so gerne, aber es kommt auch eine Zeit, da Jesus kommen wird, auch als Richter. Und es ist so entscheidend, dass wir vor Gott bestehen können, durch das, was Jesus getan hat. Es gibt dann einmal eine Zeit, wo er richten wird, die einen fürs ewige Leben und andere, die das Gnadengeschenk nicht angenommen haben, in ewige Gottferne. Und genau vor dem will uns Gott bewahren, er ruft uns zu sich. Wir können uns dann fragen, ja, Jesus hat den Männern die Tür der Gnade geöffnet. Er hat der Frau die Tür der Gnade geöffnet. Was bedeutet das denn für uns heute, auch gerade für uns als Gemeinden? Und ich habe zu Beginn gesagt, dass wir als Gemeinden oft herausgefordert sind, genau auch in diesen sexualethischen Fragen heute. Und wie gehen wir um mit gewissen Situationen? Und wie können wir es heute, das wäre dann die Frage, überhaupt wagen, gerade in diesem Bereich von Sexualität noch Verbindlichkeiten zu erwarten oder überhaupt von Schuld oder Sünde zu reden? Und wie gehen wir als Gemeinden um mit Versagen oder notvollen Situationen? Und wenn wir das heutige Selbstverständnis etwas anschauen, dann tönt das etwa so: Ich will mich authentisch ausdrücken, das ist mein Recht. Ich habe das Recht, authentisch zu sein, zu lieben, wen und vielleicht auch wie viele ich immer will. Und ich habe das Recht, meine Identität so zu gestalten, wie es für mich passt. Und wenn ich das verleugne, dann bin ich nicht authentisch. Und mein inneres Gefühl soll nicht durch äußere Machtstrukturen oder Vorgaben unterdrückt werden. Die Idee ist, ich bin das und tue das, nachdem ich mich fühle. Das ist für eine Herausforderung auch für uns als Gemeinden. Das prägt auch uns. Dürfen wir noch von Sünde reden? Dürfen wir noch Dinge beim Namen nennen? Und ist die Aussage, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, gleichbedeutend wie, du hast mir nichts zu sagen und wir dürfen gar nichts sagen? Und ich bin dankbar, dass Gottes Wesen und seine Werte sich nicht ändern. Er liebt uns immer noch zu sehr, als dass er uns einfach gehen lässt. Wie Kinder, die keine Leitlinien mitbekommen und dann irgendwie auf eine Art verwildern. Er möchte es unser Leben gelingen. Deshalb sagt er etwas. Und wie Jesus sind wir als Gemeinden berufen, den Raum der Gnade zu öffnen. Und du hast mir nichts zu sagen, das funktioniert im Gemeindekontext nicht. Das geht an dem vorbei, was uns die Bibel zeigt. Sie zeigt uns vielmehr, wie Jesus mit Schuld umgeht und wir als Gemeinde Schuld und auch Scham benennen und wie wir dem heilsame Wege gehen können. Wie können wir denn als Gemeinden diesen heilsamen Raum der Gnade öffnen? Was sind Wege dazu? Simo hat vorhin gesagt, ich bin Teil vom Fachnetzwerk Design, da geht es um sexualethische Fragen und ich habe einen Freund, der heißt Paul Bruderer, der hat viel an diesen Themen auch gearbeitet und ich nehme aus seiner Arbeit, die könnt ihr übrigens, wenn es interessiert, auch auf dem Internet finden, wenn ihr da mehr wissen möchtet, könnt ihr gerne nachher zu mir kommen. Ich nehme da einige Punkte aus seiner Arbeit da rein, weil ich die sehr hilfreich finde. Wir haben als Gemeinden verschiedenste Situationen in unserer Kirche. Da gibt es Verheiratete, Singles, Verwitwete, Geschiedene, vielleicht auch homosexuell empfindende Menschen und so weiter, die in der Kirche sind. Es sind viele Unterschiede da. Und Jesus macht nicht einfach alles gleich, aber er schenkt Gleichwertigkeit. Wir lesen in Matthäus 19 zum Beispiel, als die Jünger Jesus ausfragen zum Thema Ehe, sagt Jesus, ja, es ist manchmal auch herausfordernd, es ist nicht allen gegeben. Und dann wird deutlich, dass Jesus sich bewusst ist, es gibt diese Unterschiede. Er sagt, es gibt Menschen, die wurden durch andere zur Ehe unfähig gemacht. Er spricht da von den Eunuchen. Oder es gibt solche Eunuchen, die von Geburt an so sind. Und es gibt auch Menschen, die sich um des Reiches Gottes willen entscheiden, als Singles durchs Leben zu gehen, damit sie Vollzeit haben für Gottes Reich. Und da sagt Jesus nicht einfach, es gibt Ehe für alle. Es gibt diese Unterschiede, aber es gibt die gleiche Würde und den gleichen Wert, den er gibt, jeden, der in das Reich Gottes kommt. Wo Teil zu sein der göttlichen Familie mehr ist, als selber Kinder zu haben oder verheiratet zu sein. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie gehen wir dann zusammen um? Wie gehen wir auch mit notvollen Situationen oder Verhalten in der Gemeinde um? Und da können wir mal schauen, wie das der Apostel Paulus gemacht hat. Nur ganz kurz tauchen wir ein in den ersten Korintherbrief. Schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Korinth war damals eine Hafenstadt. Da ging es sehr wild zu und her. Aber da kamen Menschen zum Glauben. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, dann gibt es zu tun. Dann müssen wir einander helfen. Das ist nicht einfach so alles Paletti. Und das war auch bei Paulus schon so. Wir sind also berufen, den Raum der Gnade zu öffnen. Und wir lesen da in 1. Korinther 5 und 1. Korinther 6 zwei verschiedene Situationen. In 1. Korinther 5, da gab es einen Mann, der hatte ein Verhältnis zu seiner Stiefmutter. Und Paulus sagt, stopp, das geht nicht. Und da gab es auch Männer, die gingen offenbar weiterhin zu Prostituierten. Es ist anzunehmen, dass dort Leute zum Glauben kamen, das nicht einfach klar war. Und auch dort sagt Paulus, stopp, das geht nicht. Aber es ist interessant, dass Paulus im Inzestfall nicht auf die gleiche Art und Weise Stopp sagt, wie in dem Fall, als es um die Prostituierten geht. Er sagt beide Male Stopp, aber er sagt nicht beide Male raus aus der Gemeinde. Der Mann, der das soziale Inzestverhältnis führt mit seiner Stiefmutter, das war sogar für die Heiden ein No-Go im Römischen Reich. Das ging nicht. Und dort sagt Paulus, da müsst ihr handeln. Der muss rausgestellt werden. Das Ziel war auch bei ihm, dass er zur Umkehr kommen kann. Und dann ist die Situation der Männer, die zu Prostituierten gehen. Und dort argumentiert Paulus anders. Er erklärt ihnen, weshalb dass das nicht geht. Es war wahrscheinlich die Situation, dass die noch nicht verstanden hatten, wieso dass das dann nicht in Ordnung sein sollte. Es war damals so gang und gäbe. Und dann erklärt er ihnen, schaut, ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr seid jetzt Glieder an seinem Leib. Ihr könnt nicht einfach zu Prostituierten gehen und euch mit diesen verbinden. Versteht ihr? Euer Körper hat Bedeutung. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Er schenkt ihnen Verständnis. Und beide Fälle, beides Handeln, müssen als ein Handeln in der Gnade verstanden werden. Es soll zum Umdenken kommen, auf das Heil hin, einmal außerhalb und einmal innerhalb der Gemeinde. Versteht ihr das? Macht Sinn. Paulus hat differenziert. Da können wir jetzt mal noch viel mehr sagen. Wie gehen wir um mit solchen Situationen? Jetzt bringe ich einfach ein paar Gedanken, Leitlinien. Ich sage gar nicht allzu viel dazu. Aber die sollen helfen, einen Eindruck davon zu geben, was es für uns bedeuten kann, als Gemeinden diesen Raum der Gnade weit zu öffnen. Grundsätzlich, Kirche ist für Sünder. Kirchen sollen Menschen aufnehmen und lieben, auch wenn sie noch nicht im vollen Umfang verstanden haben, das heißt, Jesus nachzufolgen. Wir haben es vorhin gehört, Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und ich bin so froh, ist es so, weil ich genau so einer bin, der Jesus nötig hat. Und das ist doch auch unsere geniale Berufung als Gemeinden. Deshalb erzählen wir das Evangelium. Es ist ein Herz, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Ich bin jetzt schon manches Jahr mit Jesus unterwegs. Aber versteht ihr, ich habe auch einiges noch nicht verstanden. Ich habe einen großen L an meinem Rücken. Jesus hat gesagt, geht, macht zu Jünger, taufet sie und lehret sie halten. Wir dürfen auch Lernende sein. Auch in Bezug auf Sexualität. Und wir sind nicht geistliche Polizisten. Und da ist es hilfreich, auch unterscheiden zu können. Es gibt verschiedenste Arten von Sünden, auch in diesem Bereich. Zum Beispiel solche, die gar nicht öffentlich sichtbar werden. Oder solche, die Gewohnheitssünden sind, vielleicht Pornografie, die werden auch nicht öffentlich sichtbar. Wie gehen wir dort um miteinander? Es ist mehr seelsorgerlich, einander helfen, frei zu werden, Jesus nachfolgen zu können. Das können oft starke geistliche Blockaden auch sein. Aber es ist ja nicht einfach, dass da die Gemeindeleitung kommen muss. Das geht seelsorgerlich in den meisten Fällen. Es soll dienen, soll helfen. Dann gibt es Sünden, die öffentlich sichtbar werden. Wenn vielleicht jemand schwanger wird und nicht verheiratet ist, was macht man dann? Wie kann man da gute Wege gehen? Das hat dann auf einmal einen öffentlichen Charakter. Kann man da einen guten Weg gehen, schützen, helfen? Und es gibt auch Sünden, die im öffentlichen Raum festgemacht werden. Ich denke da zum Beispiel an das Konkubinat, das Zusammenziehen vor der Ehe. Da wird etwas festgemacht. Was tun wir da? Wie können wir da hilfreich Dinge ansprechen? Auch einen guten Stand einnehmen, der hilft, umzukehren. Dann ist es gut, wenn wir unterscheiden können und lernen zwischen Aktivitäten, die sofort stoppen müssen, und Wachstumsbereichen. Es gibt missbräuchliche Situationen, zum Beispiel dort, wo Gewalt im Spiel ist oder eben Missbrauch. Da ist wichtig, klar hinzuschauen, ein sofortiger Stopp nötig. Und dann gibt es aber Momente, wo es Wege braucht, Zeiten, damit es zur Veränderung, zur Reifung und dann auch zum Aufblühen kommen darf. Fehlende Lehre schließt den Raum der Gnade. Erst die klar vorhandene und kommunizierte Lehre öffnet diesen Raum. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Es ist so gut, wenn wir als Kirchen wirklich das weitergeben können in Liebe, das, was Gott sagt, die Werte, die er weitergibt. Weil das gibt die Möglichkeit, überhaupt erst zu sehen, hey, es gibt Alternativen zu dem, was in der Gesellschaft gelebt wird. Das gibt den Impuls zur Veränderung, der dienen soll, der zum Leben führt, der zum Aufblühen führt. Und auch für eine Gemeinde dort, wo gute Lehre, klare Lehre ist, dort ist dann auch der Weg offen, für individuelle Wege der Veränderung mit Menschen zu gehen, weil klar ist, es gibt verschiedene Situationen. Beziehung und Jüngerschaft bilden den Kontext für Veränderung. Ja, ich finde das so wichtig, Lernende zu sein in vertrauensvollen Beziehungen, gemeinsam zu lernen und sich verändern zu lassen. Das geht am besten in diesen Beziehungen. Echte Beziehungen, hilfreiche Beziehungen. Und eine tiefe Überzeugung, dass die biblischen Werte gut sind, auch bei Beziehung, Identität und Sexualität. Ich habe da geschrieben, es bedeutet in unserem Kontext insbesondere an der Exklusivität der Ehe eines Mannes und einer Frau als einziger Ort für Sex festzuhalten und auch die hohe Bedeutung des Körpers in der christlichen Ethik zu betonen. Ja, das ist heute total umkämpft. Und wisst ihr was? Ich bin je länger, je mehr so begeistert von dem, was Gott sagt. Weil ich sehe, wenn man das Gesamte ansieht, das ist wirklich das, was zum Leben führt. Was lebensrelevant ist, hilfreich für den Einzelnen, aber auch für die Kinder, für die Schwächsten in der Gesellschaft und auch für die ganze Gesellschaft. Gottes Wort meint es gut. Und da wünsche ich mir für uns als Kirchen eine große Begeisterung. Für Gottes gute Absichten. Und vielleicht hast du dazu viele Fragen. Oder ist für dich die biblische Sexualethik irgendwie veraltet oder komisch und abstoßend? Und da möchte ich dich ermutigen, wirklich deine Fragen auch zu stellen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Fragen stellen dürfen und Antworten finden können. Das sind ein paar Stichworte zum Umgang. Jetzt, es gibt kaum ein Thema wie die Sexualität, bei der so vieles mit Scham behaftet ist, so tiefe Verletzungen passieren können, die auch weite Konsequenzen haben. Und da bin ich so dankbar, wie Jesus uns helfen will. Sünde. Jesus starb dafür am Kreuz. Er hat alles getan. Unser Part ist, Sünden zu bekennen, Schuld zu bekennen, damit diese bereinigt werden kann. Die Schuld an sich ist nicht so das Problem, aber dass wir es ans Licht bringen dürfen. Es muss nicht alles an die Öffentlichkeit, aber ans Licht bei Jesus. Scham. Sünde verursacht oft Scham. Christus ist auch für unsere Scham am Kreuz gestorben. Und wir dürfen diese benennen. Auch diese darf ans Licht kommen. Benennen, damit Jesus uns auch da helfen kann, uns neue Würde schenken kann. Und es kann auch sein, dass gar keine Schuld vorhanden sein muss. Vielleicht hat man selber etwas erlebt. Etwas wurde über einem ausgesagt oder einen angetan, das so viel Scham verursachen kann. Auch da, das darf ans Licht kommen. Und da hat die Gemeinde Jesu ein so schöner Auftrag. Wir dürfen helfen, einander zu dienen, Schuld zu vergeben, in Würde wieder einzusetzen, angemessene Verschwiegenheit zu üben, den Beschämten vollwertig aufzunehmen, Aufgabe wiederzugeben, ein Fest zu feiern, neue Identität auszusprechen. Das darf unser Auftrag sein, etwas Wunderschönes. Nicht Steine werfen, sondern willkommen heißen. Wir lesen das bei Adam und Eva. Gott hat ihnen ihre Feigenblätter abgezogen und Felle gemacht, die besser sind. Beim verlorenen Sohn hat der Vater den Sohn wiedergenommen, eingesetzt als Sohn, in Würde gesetzt. Das ist das, was Jesus tut. Und da sehen wir das Herz des Vaters. Und so sehen wir das in dieser Geschichte mit Jesus, der Ehebrecherin. So viel deutlich wird, das Herz Gottes, das bei Jesus selbst das Gesetz sein Ziel findet. Am Kreuz hat er für uns alles erfüllt, was das Gesetz fordert. Er hat unsere Strafe getragen und dass wir Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Und ja, er hat für uns den Gnadenraum geöffnet. Ja, er ruft uns in seine Nachfolge. Ja, wir sind berufen als Kinder Gottes, ihm, Jesus, ähnlich zu werden. Danach zu suchen, seinen Willen zu tun. Und ja, auch Sünde beiseite zu lassen, dazu wachsen. Aber was wir selber brauchen, ist immer wieder diese Erfahrung der Zuwendung und der Gnade Gottes. Dass wir aus dieser Erfahrung heraus Jesus nachfolgen dürfen. Dass unsere Herzen weich sind. Und dass wir das Herz dieses Vaters widerspiegeln dürfen, so wie wir das bei Jesus sehen. So öffnen wir den Raum der Gnade für unsere Freunde hier in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Und so komme ich zum Schluss und ich lade uns einfach ein. Wir werden dann auch wieder eine Zeit der Anbetung gehen. Hey, in unser eigenes Herz zu schauen. Diese Männer haben die Frau zu Jesus geschleppt, um sie zu verurteilen und kaputt zu machen. Und wie sieht es in deinem, wie sieht es in meinem Herz auf? Bin ich auch jemand, der Menschen zu Jesus schleppt und sie anklagt? Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, ins eigene Herz zu schauen und zu erkennen, wie sieht es da aus? Ist es weich? ist es barmherzig. Und das eigene Herz zu Jesus zu bringen. Sag, Jesus, du siehst, wie es bei mir aussieht. Hilf mir bitte. Mach es weich. Vergib du mir, wo ich hart bin. Und ich darf Steine fallen lassen. Wie ich Menschen zu Jesus schleppen darf, ist, wenn ich sage, schau, dieser Jesus, der hat mir geholfen. Auch dir kann er helfen. Oder im Gebet Menschen zu Jesus bringen. Sag, Gott, begegne ihn in deiner Gnade. Und vielleicht merkst du, hey, in meinem Leben, wie bei der Frau, da gibt es Dinge, ich möchte die loswerden. Und Jesus hat auch für dich den Raum der Gnade offen, gerade heute. Vielleicht gibt es Schuld, die noch nicht am Licht ist, die dürftest du ablegen. Oder Scham, die dürftest du benennen, damit dir geholfen wird, damit du Gnade erfährst und frei sein darfst. Du darfst diesem Jesus vertrauen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Und das gilt für dich und das gilt auch für mich. Ich bete noch kurz. Danke, Jesus, dass du derselbe bist. Damals und du bist jetzt heute hier, immer noch derselbe. Und danke, schlägt dein Herz aus Liebe zu uns Menschen. Und danke, aus Liebe zu uns lässt du nicht einfach Gras über unsere Sünde wachsen. Du benennst sie, damit du sie fortnehmen kannst, uns wirklich vergeben kannst, uns wiederherstellen kannst. Und ich bete, dass du kommst, Geist Gottes, und dass du unsere Herzen berührst, dass wir deine Liebe und Gnade neu erfahren dürfen, dass wir gesund werden dürfen in dir, Jesus Christus. Danke, müssen wir keine Angst haben. Danke, bist du treu, dürfen wir dir durch und durch vertrauen. Und lass unsere Kirche, lass unsere Gemeinden, lass unsere Familien, lass uns Menschen sein, die den Raum der Gnade öffnen und auf dich, Jesus, hinweisen. Amen.